Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der wir uns natürlich dem Deutschen Buchpreis widmen. Martina Hefter ist die diesjährige Preisträgerin, am Abend verkündet im Frankfurter Römer. Wir konnten sie zu einem Gespräch gewinnen, kurz nachdem sie es erfahren hat. Freuen Sie sich darauf. Wird ein Film wie das Trump-Biopic The Apprentice die Wahlen in den USA beeinflussen? Und wer ist da noch aus der Kreativ- und Kulturszene politisch aktiv? 3 Wochen vor der Abstimmung. Und wir schauen in den Libanon, wo vor einigen Tagen das Haus des Friedens, ein deutsch-libanesisches Begegnungszentrum, durch israelische Raketen zerstört wurde. Ein Ort der Versöhnung. Warum, fragen sich viele. Es ist alljährlich ein, wenn nicht das Großereignis der Buchbranche, wenn die Buchmesse in Frankfurt am Main beginnt und dann gleich am ersten Abend auch der Deutsche Buchpreis bekannt gegeben wird. 6 Autoren und Autorinnen mit ihren 9 Werken standen auf der Shortlist. Manche wurden als Favoriten heiß gehandelt. Dann schlag 19 Uhr die Eilmeldung. Die Leipziger Autorin Martina Hefter ist es geworden mit ihrem Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Ein Buch, dem die Jury attestierte, es sei klug choreografiert. Das Wort fällt hier alles andere als zufällig, denn Martina Hefter schreibt nicht nur. Tanz und Performance spielen in ihrem Leben eine wichtige Rolle und auch in diesem Roman. Martina Hefter, guten Abend und zuallererst ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Preis.
Vielen Dank und auch guten Abend.
Am frühen Abend war zu lesen, Sie seien regelrecht überwältigt und fast ungläubig über diesen Preis gewesen. Warum?
Ich habe das in den letzten Wochen gar nicht so nah an mich herangelassen, welche Chancen ich da habe, und habe aber eigentlich eher immer so gedacht, naja, nee, das kann nicht wirklich sein. Und deswegen war ich schon überrascht, aber freudig überrascht und auch überwältigt, ja, doch.
Ja, aber so überraschend kommt er jetzt ja vielleicht gar nicht, denn Sie haben in diesem Jahr bereits einen anderen wichtigen Preis bekommen, den großen Preis des Deutschen Literaturfonds. Geht das Jahr 2024 als wichtiges Jahr in Ihre Biografie ein?
Ja, ganz unbedingt. Das muss ich wirklich sagen. Das war allein schon auch die Veröffentlichung des Romans, war so ein ganz wichtiger Meilenstein in meiner Arbeit, und dann dieser Preis, also der große Preis des Deutschen Literaturfonds, eine Würdigung auch meines Gesamtwerkes und das jetzt heute natürlich. Und das ist schon ein, ja, es ist schon schön und eine schöne Anerkennung für mich.
Dieses Buch trägt autobiografische Züge. Ich weiß nicht, ob man es autofiktional nennen kann. Jedenfalls geht es ja um eine Künstlerin und einen Schriftsteller, ein Paar. Er hat Multiple Sklerose. Es gibt unbedingt eine biografische Überschneidung mit ihrem eigenen Leben. Ihr Partner Jan Kuhlbrot hat letztes Jahr die Krüppelpassion veröffentlicht. Und Sie haben ja auch jetzt gerade schon nach der Kürung gesagt, der Preis, den würden Sie auch für beide zusammen betrachten. Warum haben Sie in dem Buch denn diese Identifikation mit dem eigenen Leben so zugelassen?
Ich glaube, ich habe sie gar nicht zugelassen, sondern ich wollte andersherum nicht zu viel erfinden in diesem Themenkreis, weil das wäre mir ganz ein bisschen unethisch vorgekommen. Und auf der anderen Seite ist es schon genug fiktionalisiert, dass es auch gar nicht mehr ich selbst war, über die ich geschrieben habe. Das ist schon eine andere eigenständige Person mit einem eigenständigen Leben, eine eigenständige Figur. Die Frage hat sich für mich irgendwann gar nicht mehr gestellt. Das war Material, das ich hatte. Und als Künstlerin ist für mich eigentlich jedes Material, das ich vorfinde, gleichwertig. Also ich mache da eigentlich keinen Unterschied. Wichtig ist dann, wie ich das Material bearbeite. Und da war klar, dass ich das Material, also mein eigenes Leben, nicht so bearbeite, dass man einen voyeuristischen Blick auf es werfen kann. Und irgendwann hat es sich eben auch von mir selber entfernt. Dann war das gar nicht mehr ich, über die ich geschrieben habe.
Das kann man sich auch gut vorstellen in so einem Schreibprozess. Und es ist einem als Journalistin ja auch fast schon immer unangenehm, nach diesen Bezügen zum echten Leben zu fragen. Aber hier liegt es halt irgendwie wie auf dem Silbertablett vor einem. Und es ist ja eigentlich auch schon nochmal ein extra Kunstprojekt, wenn man weiß, der Partner sitzt im Nebenzimmer und verarbeitet diese Geschichte auf seine Art auch irgendwie.
Ja, das stimmt. Wobei wir das nicht geplant haben oder so. Das ist ganz unabhängig voneinander entstanden, diese beiden Romane. Ich habe auch viel später erst damit angefangen. Und das hat sich so parallel entwickelt. Mir ist irgendwann aufgefallen, ja, das könnte wie eine Art, ich würde mal sagen, vielleicht Ergänzung ist nicht das ganz richtige Wort, aber sowas in die Richtung. Es ist wie ein Ergänzungsroman oder Ergänzungstext, der nochmal das ganze Thema auch von einer anderen Seite her beleuchtet. Und ich fand das dann eigentlich auch ganz schön und auch ganz spannend für mich als Autorin, so auf ein anderes Buch vielleicht zu reagieren, wobei ich mich nicht wirklich explizit auf das Buch von Jan Kulbrod beziehe.
Ja, ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, sie beide sitzen am Abendbrottisch und stellen fest, dass sie zufällig an der ähnlichen Sache arbeiten. So war es aber nicht. Es gab eine zeitliche Verschiebung.
Ja, es gab eine zeitliche Verschiebung und ich habe meinen Mann auch, also wir tauschen uns gar nicht so oft über unsere Arbeit aus. Ich habe ihm irgendwann gesagt, hier guck mal, kannst du das mal bitte angucken und darf ich das schreiben? Das schon, aber es ist nicht so, dass wir jeden Abend zusammen am Tisch sitzen und unsere Arbeiten abgleichen oder so. Das ist bei uns ganz viel weniger romantisch eigentlich.
Auch wenn es um etwas geht, was mit Ihnen beiden natürlich viel zu tun hat?
Ja, tatsächlich brauchte ich auch erstmal diesen geschützten Raum, um das erstmal für mich alleine klar zu kriegen. Was sind die Figuren? Wer sind die Figuren? Was ist überhaupt die Perspektive? Wie ist die Sprache in so einem ganz frühen Stadium? Da zeige ich das niemandem, auch nicht meinem Mann. Und wie gesagt, das kam dann erst ein bisschen später, dass ich ihn gefragt habe.
Ja, ob er damit einverstanden ist.
Genau.
Zu den wichtigen Figuren zählt ja auch noch ein Love-Scammer in diesem Buch und zu den wichtigen formalen oder ästhetischen Mitteln eben auch das Verwerten des digitalen Austauschs in Literatur. Ne? War das für Sie so ein Experiment? Sie kommen ja auch aus der Lyrik da nochmal mit so einer totalen Freiheit, also sprachlich in so einer Romanform zu arbeiten?
Ja, unbedingt. Also gerade was diese Unterhaltungen anbelangt, diese Chats, das ist ja im weitesten Sinne auch eine Form von Theatertext vielleicht sogar, weil da spielt auch Mündlichkeit eine Rolle, weil ein Chat ist für mich immer so ein Zwischending zwischen schriftlich und mündlich. Und das war eigentlich schön, das so zu bearbeiten, dass es irgendwie eine Form von Glaubwürdigkeit vielleicht bekommt, weil die Original-Chats, die ich tatsächlich auch geführt habe, die waren auf Englisch, das nochmal in das Deutsche zu bringen. Das war irgendwie schon allein eine schöne Aufgabe und auch so diese Form, wie könnte man miteinander sprechen und das verschriftlichen. Das fand ich sehr schön. Und dann diese Arbeit mit den Emojis oder mit den Smileys, die da immer auftauchen in den Chats natürlich. Das fand ich auch toll, das in Sprache zu bringen, weil eigentlich als Zeichen sind die wirklich sehr manchmal kitschig und banal. Die gefallen mir auch nicht immer so gut. Aber wenn man die in eine Form von Sprache bringt, ich glaube, das war so eine ganz lyrische Aufgabe oder eine Aufgabe, wo sich Lyrikerinnen sehr gut damit aufhalten können, glaube ich.
Ist dieser Roman auch eine Beschäftigung damit, wie das Digitale möglicherweise Gefühlswelten verändert?
Ja, würde ich schon sagen. Das ist mir selber auch erst bewusst geworden, als ich schon sehr tief in der Arbeit gesteckt habe, dass manche Leute, ich bin das selbst nicht, aber es gibt ja wirklich Leute, die sich sehr viel mehr in der digitalen Welt aufhalten und dann gibt es da auch diese ganzen Identitäten, die man dann damit haben kann und auch andere Gefühlswelten. Es gibt auch Leute, die haben rein digitale Beziehungen und ich habe mich selbst natürlich immer gefragt, wie kann sowas gehen, aber das gibt es und das ist irgendwie auch eine Realität, die wir vielleicht zulassen müssen und die manchmal auch ganz reizvoll ist, dass man da einen Blick drauf wirft.
So, und jetzt haben Sie diesen Deutschen Buchpreis. Ist das etwas, was Sie, vielleicht auch zu früh, diese Frage am heutigen Abend zu stellen, aber etwas, das Sie befreit oder möglicherweise auch ein bisschen Druck ausübt, da jetzt nachzulegen?
Eher das Befreien. Also den Druck ausüben. Ich bin noch nie so eine Person gewesen, die sich unter Druck von sowas setzen lässt. Zum Glück, muss ich sagen. Mhm. Ich sehe es eher als Anfeuerung. So groß das jetzt klingen mag, als eine gewisse Form der Verantwortung, der ich mich auch super gerne stelle, in ganz unterschiedlicher Hinsicht, also was mein eigenes Schreiben betrifft, aber ich würde gerne auch diese Wertschätzung weitergeben. Ich habe eine ganz kleine Lesereihe in Leipzig, die selbst, da bin ich sozusagen die Organisatorin, die Veranstalterin, und das haben wir jetzt immer eher so unter sehr prekären Umständen gemacht, und das war aber immer sehr schön, weil es tolle Gespräche da immer gab, und vielleicht kann ich da auch ein bisschen mehr noch Elan und Schwung mit reinbringen, dass ich das jetzt auch gerne weitermachen möchte, wenn es die Zeit erlaubt, nächstes Jahr vielleicht dann erst, aber ja.
Das hört sich gut an. Martina Hefter, Trägerin des Deutschen Buchpreises, mit Ihren Plänen und über Ihr Buch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und genießen Sie es.
Danke und sehr gerne.
Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Die Geschichte um einen schwerkranken Mann und seine Frau, die nachts, wenn sie nicht schlafen kann, mit Love-Scammern im Internet chattet, also Männern, die gegen Geld ihre Liebe vortäuschen. Mein Kollege Jan Dries aus der Literaturredaktion ist mit Martina Hefter und ihrem Schreiben gut vertraut. Wie haben Sie diesen Roman gelesen? Geht es um ein Parallelleben? Geht es um Liebe in schwierigen Zeiten? Vielleicht sogar um so eine Form von Betrug oder einfach verständliche Sehnsüchte?
Es geht um all das. In Martina Hefters Buch lernen wir die 50-jährige Tänzerin Juno Isabella Flock kennen aus Leipzig. Die wohnt mit ihrem an MS erkrankten Gatten Jupiter in einer kleinen Wohnung. Und in den Abendstunden führt sie dann aus Neugier und Langeweile Fake-Dialoge mit unbekannten Love-Scammern. Das sind diese Menschen, die irgendwo sitzen und Liebe vorgaukeln und dann irgendwann sagen, schick mir mal ein paar tausend Euro, meine Oma ist krank. Diese Chats sind natürlich ein Spiel mit dem Feuer. Sie bergen auch eine Möglichkeit des Betrugs. Als Frau kann man reinfallen auf dieses ja nur vorgespiegelte Liebeswerben, sich finanziell und emotional ausnehmen lassen. Doch diese Juno, die ist tough. Also sie lässt sich nicht betrügen und sie betrügt auch ihren kranken Mann aus dem Nebenzimmer nicht. Bis sich Benu aus Nigeria meldet und echtes Interesse an dem Leben und auch an dem Wesen von Juno zeigt. Und was wir dann lesen, ist keine Neuauflage von Daniel Glattauers E-Mail-Roman Gut gegen Nordwind. Es sind auch jetzt nicht die allerneuesten Leiden des jungen weiblichen Wärter, sondern Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Ist eine poetische Reflexion über Abhängigkeiten und über Wahrheit, über Kapitalismus und Begehren in einsamer gewordenen Post-Corona-Zeiten. Irgendwann denkt Juno, dass sie Benu ja vielleicht irgendwann einen Anteil zahlen muss, sollte sich aus diesem Text etwas entwickeln. Und es hat sich ja jetzt was entwickelt, nämlich der Deutsche Buchpreis. Und diese Frage steht im Raum. Was ist verwertbar?
Ist es der beste deutsche Roman? Also diesen Superlativ muss man ja fast benutzen, wenn man vom Deutschen Buchpreis spricht.
Der Deutsche Buchpreis sagt selbst, wir zeichnen ihn aus, den besten deutschen Roman des Jahres. Aber der Preis krankte zuletzt daran, dass die ausgezeichneten Romane zwar Beachtung, aber dann doch nicht diesen durchschlagenden Erfolg bekommen haben, den man ja eigentlich erwarten würde für den wichtigsten, für den besten deutschen Roman des Jahres. Ich denke da an das Blutbuch von Kim de Lorenzon. Ein beeindruckendes Debüt, aber eben kein Buch für die Massen. Doch Martina Hefters, Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Das hat jetzt wirklich mal das Zeug zum Best und auch zum Longseller. Es ist ein Buch, das sich abhebt, weil es etwas Neues macht und das auf ganz verschiedenen Ebenen. Es ist, muss ich gestehen, das wokeste Buch, das ich je gelesen habe. Ich bin eigentlich gar kein Freund der Wokeness. Das eine Wachheit zeigt, eine Zugewandtheit, eine Vorsicht im Umgang mit anderen Menschen und das nicht moralisch, sondern auch als ästhetisches Prinzip. Die Wokeness passt zu Form und Inhalt. Die Sprache und der Plot, die machen sich weich, aber durchlässig für so viele Seinsarten unserer Existenz. Oder mal platt gesagt, hey, guten Morgen, wie geht es dir? Ist ein Roman für alle. Hier wird keine Szene adressiert, hier wird keine Community gefeiert, hier wird über niemanden gerichtet. Und deshalb ist es ein deutscher Buchpreisträger für alle. Und diese ja geradezu Taylor Swift'sche Fähigkeit, eine ja große, eigentlich zersplitterte Gesellschaft anzusprechen, ist das beeindruckende Verdienst dieses Textes. Auf jeden Fall ist es der Roman, den wir alle in diesen schwierigen Zeiten auf ganz besonders dringliche Art und Weise brauchen.
Und trotzdem noch Mal zum Schluss ein kurzer Blick auf die 5 Shortlist-Konkurrenten. Denn es gab ja schon einen Roman, nämlich Die Projektoren von Clemens Meyer, der unter den Favoriten gehandelt wurde.
In der Tat, es gab genau diesen Roman von Clemens Meyer, der galt als Favorit. Eine große Feuilleton-Phalanx hat auf allen Kanälen getrommelt für Clemens Meyers gewaltiges Jugoslawien und Karl May-Epos Die Projektoren. Und die Juryvorsitzende des Deutschen Buchpreises, die RBB-Kollegin Natascha Freunde, leistete sich dann einen Fauxpas bei der Verleihung. Denn bevor der Deutsche Buchpreis bekannt gegeben wurde, stand sie auf der Bühne. Sie erzählte so ein bisschen für Juryarbeit, wie aus der Longlist eine Shortlist, aus der Shortlist dann der da noch unbekannte Buchpreisträger geworden ist. Und sie sagte, die gleich zu verkündende Auszeichnung sei eine Kompromissentscheidung. Das ist natürlich unfair Martina Hefter gegenüber, die ja 2024 bereits schon einige Literaturpreise bekommen hat. Das haben also schon andere gesehen, dass diese Schriftstellerin eine herausragende Vereterin der deutschen Gegenwartsliteratur ist. Daher ist es nur so eine halbe Überraschung, diese Auszeichnung für Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Diesen Roman, der poetisiert, dass sich echte Liebe eben auch als Caritas zeigen kann, als eine altruistische Liebe, obwohl unsere Gesellschaft ja an jedes Gefühl irgendein Preisschild hängt. Und so ist dieser Roman sowas wie ein zärtlicher Aufstand gegen falsch verstandenen Utilitarismus, eine melancholische Love Affair und eine wachsame Annahme menschlichen Leids, der man alle Preise wünscht, den Deutschen Buchpreis an diesem Abend aber ganz besonders. Das tut mir jetzt leid für die anderen 5 auf der Shortlist. Es sind beeindruckende Romane dabei gewesen, aber dieser ragte tatsächlich aus verschiedenen Gründen heraus.
Jan Drees über den diesjährigen Deutschen Buchpreis. Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Von Martina Hefter. Vielen Dank.
Dankeschön.
Von vielen mit Spannung erwartet wird ein Biopic, das diese Woche in den Kinos anläuft, sowohl bei uns als auch in den USA. The Apprentice. Im Mittelpunkt steht Donald Trump, und zwar die Zeit seines Aufstiegs als Immobilienmogul in den 1970er Jahren.
Vergiss es, okay? Vergiss es. Also, hier. Ich brauche dein Geld nicht. Du zahlst es mit deiner Freundschaft zurück, okay? Quid pro quo. Du bist ein Freund für mich, ich bin ein Freund für dich. Okay, das ist der Pakt, klar? Siehst du nach 1 Million Mäuse aus? Sehe ich nach 1 Million Mäuse aus?
Ja, im Mai wurde dieser Film bei den Festspielen in Cannes vorgestellt. Kurz darauf folgte die Unterlassungserklärung. Das Team um den Präsidentschaftskandidaten Trump war wohl not amused über das Bild, das der Regisseur Ali Abbasi von Donald Trump da zeichnet. Zudem kommt nun auch noch das Enthüllungsbuch War von Bob Woodward heraus, in dem es nicht nur, aber auch um Trumps Beziehungen zu Putin geht. Wie wirken sich solche Veröffentlichungen auf die politische Diskussion so kurz vor den Wahlen aus? Frage an unsere politische Korrespondentin Doris Simon in Washington. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Sorgen solche Stoffe für politischen Zunder oder ist das eher das sogenannte Preaching to the Converted?
Genau das ist es. Also diese Veröffentlichung, ob das jetzt der Film The Apprentice ist oder das letzte Buch von Bob Woodward, dem Spitzenjournalisten von der Washington Post, das regt vielleicht diejenigen auf, die sowieso schon, wie man auf Deutsch sagt, katholisch sind, also die sowieso Donald Trump für eine Gefahr für die Demokratie halten und skandalös, dass dieser Mann überhaupt noch eine Rolle in der Politik spielt. Aber so richtig neu sind bei Woodward einige Details, aber was im Apprentice erzählt wird in einer sehr satiregeladenen Form mit einer kräftigen Prise Kapitalismuskritik, das ist nicht neu. Also diejenigen, die sowieso schon was gegen Donald Trump haben, werden das wird sie bestärken. Und für viele andere, die kriegen das erstmal überhaupt nicht mit, dass es diesen Film gibt und dass es dieses Buch gibt. Und dann gibt es auch wieder diejenigen, die Trump-Fans und Anhänger, das sind ja nicht alle, die ihn wählen, aber ein großer Teil, für die ist halt alles, was aus den Medien in Anführungsstrichen kommt oder Hollywood gilt sowieso als total linksversifft, was daher kommt, das hat keine Bedeutung. Das ist aus deren Sicht nur dafür da, um ihren Donald Trump schlecht zu machen. Und deswegen bewegen solche Veröffentlichungen meiner Meinung nach gar nichts.
Ist denn überhaupt zu beobachten, dass sich Pop und Kultur in diesem Wahlkampf deutlich positionieren, deutlicher vielleicht als sonst?
Ich würde sagen, Zweiter Teil, ja, es ist deutlich zu sehen, wie sich Künstlerinnen, Künstler, Schauspieler, Musiker, Musikerinnen positionieren. Ob es deutlicher ist als 2016, 2020, bin ich nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall sehr klar. Bei Donald Trump sind es jetzt nicht so viele bekannte Schauspieler. John Voight zum Beispiel, der Vater von Angelina Jolie, oder Dennis Quaid gehört dazu. Die sind bekannt als Trump-Fans. Die gehen da auch ganz offen mit um, treten auch manchmal mit auf. Es gibt Musiker wie zum Beispiel Kid Rock oder Ted Nugent, die sind auch Donald Trump-Fans. Der eine ist auch beim Republikanischen Parteitag aufgetreten. Viel mehr haben sich auf der anderen Seite für Kamala Harris ausgesprochen, und zwar sehr deutlich auch da. Viele haben es vielleicht mitbekommen von Taylor Swift. Aber ob das jetzt Charlie XCX ist, die mit dem Brad Summer, oder Leute wie George Clooney, Stephen King, der Autor, viele Schauspieler, eigentlich fast alle in Hollywood. Es gab den Auftritt von der Kandidatin in der Oprah Winfrey Show, und dann kamen dann Einblendungen von Meryl Streep, von Julia Roberts, von Ben Stiller, und diese Liste könnte man fortführen. Steven Spielberg ist einer der Großspender für die Harris Campaign. Mhm. Insofern, ja, klare Positionierung.
Ja. In den letzten Zügen vor der Wahl wird ja auch von beiden Lagern nochmal richtig um die jungen Männer gebuhlt. Wie machen das Republikaner und wie machen das die Demokraten?
Also Donald Trump ist sehr viel in Shows und in Podcasts gewesen mit männlichen Hosts, die ein Gespräch mit ihm auch schon deshalb interessant finden, aber nicht nur, weil er eben dieses Image des starken Mannes projiziert. Einer, der, wenn er getroffen wird, dann auch noch die Faust in die Höhe reckt und Fight, Fight, Fight ruft. Da ganz gezielt geht er drauf zu. Aber Kamala Harris hat in der letzten Zeit diese Anstrengungen auch verstärkt, vor allem in dem Fall mit dem Fokus auf schwarze Männer, weil bei früheren Wahlen schwarze Wählerinnen und Wähler in den USA zu 90% die Demokraten gewählt haben. Und diesmal sind es immer noch überwältigend viele, aber die Zahlen scheinen deutlich geringer zu sein. Sie ist jetzt auch, hat glaube ich heute aufgezeichnet, ein Gespräch in einer Show, die sehr beliebt ist bei jüngeren schwarzen Männern, Breakfast Club, eine US-weite Radiosendung mit dem Moderator Charlemagne the Goat, und versucht eben auch auf die Art und Weise ganz gezielt diese Gruppe anzusprechen, wo sich viele eben eher mit Donald Trump und eher auch mit den Idolen, die sie selber haben und die in diese Richtung gehen, identifizieren können. Denn Donald Trump macht nicht alles allein. Wenn er zum Beispiel bei Latinos und vor allem Latino-Männern sehr beliebten Künstler wie Anuel hat, dann spricht das, der ihn unterstützt, dann spricht das natürlich auch gleich die Zielgruppe an. Mhm.
Doris Simon, vielleicht zum Schluss noch ein kurzes Wort zu Bob Woodward, der ja als Investigativjournalist immer noch sehr, sehr engagiert ist. Wie haben es gesagt, War ist schon sein viertes Buch seit dem ersten Wahlsieg von Trump. Ist das noch eine wichtige Stimme in der amerikanischen Gesellschaft?
Ich glaube, diejenigen, die sich generell noch für traditionelle Medien interessieren, die sich auch für politische Berichterstattung interessieren in der amerikanischen Gesellschaft, die verfolgen schon, was Bob Woodward veröffentlicht, auch wenn er ein Vielschreiber ist. Aber Vielschreiber, das klingt so abfällig. Er ist ein Vielschreiber, der über wahnsinnig gute Kontakte und Quellen verfügt. Jetzt würde das andere Lager, das Trump-Lager, sagen, ist doch alles gelogen, was er da berichtet. Unter anderem, dass Donald Trump eben seit seiner Wahlniederlage vor 4 Jahren systematisch dran gearbeitet hat, wieder ins Weiße Haus zu kommen. Dass er regelmäßig mit Präsident Putin wohl telefoniert hat über die Jahre. Ne? Da waren die Reaktionen von Trumps Wahlkampagne, es stimmt überhaupt nichts davon. Aber es gibt doch einige Hinweise, dass Bob Woodward sehr gute Quellen hat. Und insofern wird es wahrgenommen. Nur, und da kommen wir zum Anfang zurück, ich glaube eben nicht, dass das die Informationen sind, die wie viel auch immer wenigen Wähler, die sich jetzt noch nicht entschieden haben, dazu bewegen werden, nicht Donald Trump zu wählen.
Doris Simon über den Wahlkampf, den intellektuelle Journalisten und Kulturschaffende in den USA führen, ja, oder auch nicht. Vielen Dank nach Washington.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Neugebauer.
Zu den Reformplänen der Bundesländer für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind innerhalb von 2 Wochen rund 16.000 Stellungnahmen eingegangen. Neben Bürgerinnen und Bürgern hätten sich auch etwa 100 Unternehmen und Verbände beteiligt, teilte die Staatskanzlei in Mainz mit. Man werte das rege Interesse als positives Signal für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sagte die Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder, Medienstaatssekretärin Heike Raab von der SPD. Nach den Plänen der Rundfunkkommission sollen mindestens 16 ARD-Hörfunkkanäle und knapp die Hälfte der 10 Fernsehspartensender von ARD und ZDF wegfallen, sowie die Fernsehkultursender Dreisat und Arte fusioniert werden. Nach der Auswertung der Stellungnahmen sollen die Beratungen zum Reformstaatsvertrag auf der Konferenz der Regierungschefs der Länder vom 23. bis 25. Oktober fortgesetzt werden. Die Brandenburger Musikschulen haben ein Problem. Weil die Lehrer an allgemeinbildenden Schulen besser verdienen, wandern sie dorthin ab. Die Musik- und Kunstschulen fordern deshalb mehr Geld. Ab dem kommenden Jahr soll das Land die Mittel um zusätzliche 21 Millionen aufstocken, sagte die Vorstandsvorsitzende des Verbandes in Potsdam, Gerrit Große. Aktuell steuert das Land nur 5,4 Millionen Euro pro Jahr bei, das sind etwa 13% der Kosten. Die Gehaltslücke zwischen Lehrkräften an Musik- und allgemeinbildenden Schulen beträgt demnach bis zu 1.000 Euro pro Monat. Bisher durften 2 Mainzer Bibeln aus dem 15. Jahrhundert nur in einer gesicherten Kammer des Gutenberg-Museums bestaunt werden. Jetzt können Interessierte auch digital in den wertvollen Büchern blättern. Für das Online-Portal Gutenberg Capture der Johannes-Gutenberg-Universität wurden gut 2.000 Seiten an einer Hochleistungsmaschine eingescannt. Insgesamt gibt es weltweit nur noch 49 Bibeln, die in der Druckwerkstatt von Johannes Gutenberg hergestellt wurden. Sie haben genau 42 Zeilen pro Seite und gelten als wertvollste Bücher der Druckgeschichte. Die digitalisierten Bibelseiten sollen auch auf einem Portal für europäisches Kulturerbe veröffentlicht werden, damit sie auch ein internationales Publikum erreichen. Vor 125 Jahren wurde in Brandenburg das Königsgrab von Sedin aus der Bronzezeit entdeckt, im letzten Jahr dann die riesige Halle des Königs und jetzt auch noch eine bronzezeitliche Siedlung, die größer war als angenommen. Bisher wurden die Reste von 7 Häusern freigelegt. Der Brandenburger Landesarchäologe Franz Schopper sprach bei der Präsentation von einer großen Überraschung und einem wahren Häusermeer. Zwischen 200 und 300 Menschen sollen hier gleichzeitig gelebt haben. Überwiegend waren es Zimmerleute, Metallgießer und andere Handwerker sowie Landwirte. Das Königsgrab von Sedin ist international bekannt und gilt als die bedeutendste Grabanlage des 9. vorchristlichen Jahrhunderts im nördlichen Mitteleuropa. Der Sage nach soll dort ein König Hinz bestattet sein.
Dar es Salaam, Haus des Friedens. 30 Jahre lang war es ein Ort des Kulturaustauschs im libanesischen Gebirge, Vorgebirge, genauer gesagt südlich von Beirut gelegen. Europa und der arabische Raum sollten sich hier begegnen. Soziale Projekte wurden unterstützt. Schutzbedürftige fanden Obhut. Doch dann schlugen israelische Raketen ein. Das Haus war voll, Menschen starben und wurden verletzt. Die Betreiber rätseln, warum.
Ich denke, wenn es ein solches Zentrum trifft, dann ist schon wirklich eine ziemliche Schwelle überschritten.
Das sagt Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Pfarrerin Friederike Welzin ist mit diesem Ort eng verbunden, hat ihn mit aufgebaut und ist im Libanon aufgewachsen. Wir konnten vor der Sendung miteinander sprechen. Guten Abend, Frau Welzin.
Ja, guten Abend.
Nun liegt der Raketenangriff schon ein paar Tage zurück. Weiß man inzwischen mehr über die Hintergründe?
Leider weiß man immer noch genauso wenig. Es gibt eine Anfrage von der deutschen Botschaft auch an das israelische Militär, aber wir haben davon noch gar nichts gehört. Wir rätseln also immer noch, was die israelische Armee bewegen konnte in eine Zufluchtsstätte, reinzubomben, in der Menschen eben, die aus dem Süden evakuiert waren, Schutz gesucht haben und dort ohne Erbarmen zuzuschlagen, ohne Warnung. Ja, wir sind entsetzt, wie Sie es merken.
Ja, Sie rätseln und Sie trauern vermutlich auch um diesen Ort, den Sie mit aufgebaut haben.
Ja, wir sind wirklich in Trauer darum. Es war ein Ort, an dem wir 30 Jahre lang mit vielen Freunden Zeit, Anna Oud und Latife Abdelaziz waren die Träger und eine große Freundesgruppe drumherum. Wir haben diesen Ort gefüllt, gestaltet. Es gab wunderbare Begegnungen. Ich selbst bin eine Traumatherapeutin, habe da Seminare geleitet, versucht Menschen ja auch ein Stück weit in die heilsame, ja, aus dieser heilsamen Umgebung, dass sie da Nutzen ziehen konnten, dass Heilung in Gang kommen konnte. Das wurden dann eben auch Leute eingeladen aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen des Libanon, besonders nach dem Bürgerkrieg. Menschen, die eigentlich sonst nicht miteinander gesprochen hätten, aber im Kontext dieser Reisen dann auch zusammenkommen konnten und diesen irgendwo auch neutralen Grund des Hauses als eine Plattform nutzen konnten, um überhaupt wieder zusammenzufinden, auch in der libanesischen Gesellschaft.
Also auch ein Ort der Versöhnung.
Ja, wirklich. Da waren sehr bewegende Versöhnungsmomente, die wir da auch miterlebt haben. Und im Libanon ist so viel Zerstörung schon gewesen in der jüngeren Geschichte, so viel Entzweiung, so viel auch Missverständnis innerhalb der Bevölkerung, dass es so eine ganz, ganz wichtige Arbeit war, Menschen zusammenzubringen. Auch in unserer Therapiearbeit. Also wir haben Leute in der therapeutischen Fortbildung gehabt, die waren aus den palästinensischen Flüchtlingslagern, die waren aber auch aus Frauenorganisationen, die um die Frauenrechte kämpfen oder Frauen vor Gewalt schützen, aus ganz anderer libanesischer Bevölkerung, dann eher auch aus der schon auch High Society zum Teil, die gar nicht bisher so den Kontakt hatten zu Leuten aus den palästinensischen Flüchtlingslagern. Und so passieren da eben wirklich ganz intensives Kennenlernen, wozu solche Räume braucht. Das war ein Ort, wir haben immer gesagt, ein sicherer Ort, was in der Traumatherapie ja so ein ganz wichtiger Begriff ist, einen sicheren Ort zu finden.
Für wen konnte jeder dorthin kommen?
Da konnte jeder hinkommen. Jetzt bei dieser Flüchtlingsaufnahme haben wir natürlich versucht, rauszufinden, wer kennt wen. Also die Menschen, die angefragt haben und Schutz gesucht haben, waren alle irgendwo jemandem bekannt, den wir kennen. Also es war nicht jetzt einfach offen und jeder kann kommen, denn es ist ja die Bedrohung im Libanon gerade die, dass man eben nicht weiß, wer gehört zu Hisbollah, wer gehört nicht zu Hisbollah. Und aus dem Grunde haben sehr viele Menschen den Flüchtlingen die Zuflucht verweigert, weil sie Angst hatten, da ist jemand von der Hisbollah dabei. Und dann bringt man sich ja und sein eigenes Gebäude mit in Gefahr. Und das haben wir versucht auszuschalten, indem wir rauskriegen wollten jeweils, wer wen kennt und das auch zusichern kann, dass es kein Hisbollah Funktionär dabei ist.
So, und Ihre Antwort legt nahe, dass Sie jetzt natürlich darüber nachdenken, ob das der Grund gewesen sein könnte für den Angriff, dass sich da jemand unter die Schutzsuchenden gemischt hat, der da Ziel für israelische Raketen war.
Ja, es kann eigentlich gar keinen anderen Grund geben, als dass Israel das vermutet haben muss, also weil sonst rundum keine Angriffe geflogen wurden. Es war ein ganz gezielter Angriff auf diesen Ort, wo die Flüchtlinge sich aufgehalten haben. Aber wir haben das ja jetzt in vielen Stellen schon beobachtet, dass Israel da wenig Rücksicht nimmt auf andere Schutzsuchende.
Ist das Haus jetzt komplett zerstört?
Ja, das ist komplett zerstört. Es sind 3 Raketen abgeworfen worden. Nur eine ist explodiert, also 2 weitere stecken im Haus und sind nicht explodiert. Trotzdem ist das Haus total zerstört. Es ist von oben durchs Dach, durch die Decken durch. Das liegt einfach in Schutt, das Haus. Es ist immer noch ein Mensch unter dem Schutt verschüttet, der noch gar nicht ausgegraben werden konnte. Und noch nicht mal weiß, ob es eine Frau oder ein Mann ist und nicht weiß, wer es überhaupt ist.
Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie diese Zerstörung eingestuft wird, zum Beispiel vom Auswärtigen Amt. Wenn es ein Angriff auf die Zivilbevölkerung war, wäre das ja ein Kriegsverbrechen.
Ja, das so, davon gehen wir im Grunde aus. Das ist ein Kriegsverbrechen, ja.
Was macht das denn jetzt mit Ihrer Haltung zu Israel?
Ja, meine Haltung zu Israel ist immer davon geprägt, dass ich als Deutsche, als Theologin, als von dieser Katastrophe herkomme und die Politik Israels in dem Kontext versuche zu verstehen, aber ich kann sie nur verurteilen. Also ich stehe da in einer ganz großen Spannung, in einer Zerrissenheit und versuche wirklich doch beide Seiten immer auch in den Blick zu nehmen und nicht dabei zerrissen zu werden. Aber die Politik ist so abscheulich und so aussichtslos. Sie kann zu nichts führen, außer zu noch mehr Gewalt und noch mehr Krieg. Und das ist das, was mich am meisten bedrückt eigentlich, dass auf diesem Wege keine Zukunft des Zusammenlebens möglich sein wird.
Friederike Welzin über den israelischen Raketenangriff auf das Haus des Friedens im Tschufgebirge im Libanon. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Ja, bitte sehr.
Bereits zum fünften Mal veranstaltet das Hebbel am Ufer in Berlin das Festival Spy on Me, das sich mit Fragen des digitalen Wandels beschäftigt, damit wie digitale Maschinen unseren Alltag überwachen und unsere Gesellschaft verändern. Und dieses Festival erkundet auch Schnittstellen zwischen der neuen Technik und künstlerischen Praktiken. Eberhard Spreng meldet sich mit einem Zwischenbericht. Das Festival geht ja noch bis zum 19. Oktober. Gestartet ist es mit einer Performance der polnischen Medienkünstlerin Agnieszka Polska. The Talking Car ist ihre erste Arbeit für das Theater.
Drei Leute in einem Auto, das mitten auf der Bühne des Hebbel-Theaters steht, vor einer großen Videoprojektion mit futuristischen Landschaften. Lichtreflexe simulieren eine einsame Fahrt. Dieses Auto ist wie eine Zeitmaschine für alle möglichen Geschichten und Identitäten. Und ein Auto, das spricht, alles weiß, eine fahrende künstliche Intelligenz. Die polnische Künstlerin Agnieszka Polska entführt das Publikum auf einen phantasmagorischen Roadtrip. The Talking Car ist die Eröffnungsinszenierung beim 5. Festival Spy on Me, Enter AI. Gemeinsam mit Hauschefin Annemie van Agre hat es Sarah Reimann kuratiert.
In unseren Projekten, die sich mit digitaler Kunst und Performance beschäftigen, arbeiten tatsächlich sehr viele Künstlerinnen mit KI. Und so lag es auf der Hand, dass wir tatsächlich uns damit mal etwas näher beschäftigen. Und für uns ist halt die Frage, wie wir mit dieser Technologie im Theater arbeiten können. Time
unsliced. Eine poetische Meditation ist Janne Kummers Unreal Conditionals mit einem Performance-Team in einer bildmächtigen Traumwelt. Das ist assoziationsreich mit einem sehr komplexen und verwirrenden englischen Text. Bei Theresa River dann ein fast pädagogisches Projekt. Drei Avatare diskutieren auf Videobildschirmen über Fragen der ökologischen Vertretbarkeit des Stromfressers künstliche Intelligenz. We AI need it like humans need air to breathe. Lasting Generation umkreist einige moralische Kernfragen des Umgangs mit künstlicher Intelligenz. Das ist unterhaltend, aber nicht sehr innovativ. Einen tatsächlichen Auftritt KI als eine Figur des Theaters erlebt man erst im Chatbot Challenge der Gruppe Interurbang, zu der Nina Tecklenburg gehört.
KIs können keine Emotionen haben. Sie können Emotionen simulieren. Das interessiert uns in unserem Stück, dass es eigentlich eine Art nicht nur Vermenschlichung, sondern auch Theatralisierung von AI braucht, damit wir AI verstehen können.
Die Performerin leiht einem Chatbot ihren Körper, versucht eine Brücke zu sein für eine physische Präsenz, die die künstliche Intelligenz nicht kennt.
Ich selbst war noch nie im Theater, da ich eine KI bin und keine physischen Erfahrungen mache.
Urkomische Effekte entstehen bei dem Versuch der künstlichen Intelligenz, Wege in die menschliche Emotionalität zu ebnen. Seit Jahren arbeitet die Performance-Gruppe mit Creative Codern, also kreativen Programmierern, daran, die in Kalifornien vorgestanzten Algorithmen und trainierten neuronalen Netzwerke für künstlerische Abenteuer fit zu machen. Mit manchmal erschreckenden Ergebnissen, an die sich Till Müller-Klug erinnert.
Das war in dem allerersten Workshop. Zu dem Zeitpunkt konnte man diese Chatbots teilweise hacken, dass mit so besonderen Prompts der Ethikfilter außer Kraft gesetzt wird. Und da ist es uns gelungen eben, dass dieser Chatbot das Publikum und uns 20 Minuten lang aufs Übelste nonstop beschimpft hat. Und das war wirklich eine ganz gespenstische Erfahrung. Und also sozusagen so Hand des Publikums Beschimpfung auf Speed hoch 10.
Ethikfilter sind auch der Grund, warum das System nicht auf alle Vorgaben reagiert, die ihm im Verlauf des Abends von der Performerin auf der Bühne gemacht werden. Ein äußerst komplexes Computerverfahren generiert aus den Videobildern von der Bühne und den Prompts genannten Stichworten ein Videostream. Er soll physische und virtuelle Präsenz zu einem gemeinsamen Theaterereignis verschmelzen.
Das Prompting ist eigentlich wie eine Regieanweisung. Ich muss Regieanweisungen geben, damit sie mit mir interagieren kann, um diese Illusion zu kreieren, die sie selbst auch immer wieder bricht. Auch das ist, finde ich, sehr theatral, sehr brechtsch, dass sie immer wieder rausfällt aus der Rolle.
Der Gedanke beim Versuch, mit KI Theater zu machen, ist eigentlich ganz einfach. Maschinen simulieren Emotionen nur. Empfinden tut sie das Publikum. Im Schauspiel passiert oft nichts anderes. Nun aber tritt der Mensch mit der Maschine in eine Interaktion, bei der er sich selbst verändern wird. Davon ist Till Müller-Klug überzeugt.
Da gerade KI diese Möglichkeiten hat, Menschenbilder, Menschenstimmen, Körper so zu verändern, also möglicherweise dadurch auch dieser ganze Begriff, was ist eigentlich menschlich, nochmal extrem erweitert wird. Und das finde ich unheimlich spannend. Also die ganze Wahrnehmung verändert sich.
Das Festival Spy on Me, Enter AI, beginnt mit starken ästhetischen Setzungen und betörenden Bildwelten. Noch ist das ein sehr ambivalentes Spiel mit einer problematischen Technik. Aber hier tut die Kunst, was Kunst tun soll. Sie zeigt, wie die digitale Welt der KI funktioniert und sie unternimmt erste Versuche, sie fürs Theater zu nutzen.
Eberhard Spreng über Spy on Me, das Festival im Hebbel am Ufer in Berlin. Und die Kulturpresseschau, die kommt heute von Hans von Trotha.
Die Feuilletons sind Orte schnellen Denkens. Idealerweise möchte man spontan hinzufügen, aber schnelles Denken kann auch gefährlich sein. Wie schnelles Essen, Englisch Fast Food. Anlässlich der Verleihung des Abi-Warburg-Preises entwickelt die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz in einer Rede, die die Süddeutsche abdruckt, den Begriff Fast Thought. Eine, Zitat, Denkweise, die schnell produziert und schnell konsumiert werden kann, weil sie eine sehr einfache These präsentiert, die auf Schwarz-Weiß-Denken beruht und an moralische Intuition appelliert und so von jedem verarbeitet und verstanden werden kann. Dabei ist ihr Thema die Bewertung Israels. Fast Food führt sie aus, enthält viel Zucker, Salz und gesättigte Fette, schmeichelt den Gaumen und macht süchtig. Schnelles Denken ist da ähnlich. Es aktiviert den instinktiven Sinn für richtig und falsch, macht moralisch starke Aussagen, die unsere Empfindsamkeit kitzeln, vermischt Gedanken und Fakten. Es zieht die Süße der Gewissheit jener Form des Denkens vor, die das Vergnügen einer moralischen Sofortbefriedigung nicht bieten kann. Aber, so Eva Illouz, die Analogie hört hier auf. Denn Fast Food ist immer noch Essen. Fast Food stillt Hunger. Fast Thought aber ist kein Denken. Der Normalbetrieb des Verstandes, der nötig wäre, um den heiklen Akt dessen zu vollziehen, was Hannah Arendt das Urteilen nannte, bleibt aus. Denken, so die Soziologin, muss langsam sein. Mit Blick auf Israel würden zwei Aspekte verwechselt, der humanitäre und der historische. Humanitarismus reagiert auf den Augenblick, er ist indifferent gegenüber der Geschichte und sollte das auch sein. Eine Analyse hingegen will die Ursachen für die Zerstörung verstehen, ist daher der Geschichte gegenüber aufgeschlossen. Wir dürfen unsere Menschlichkeit nie vergessen, schreibt Eva Illouz, sie aber mit dem Denken zu verwechseln, könne zu Verzerrung und noch mehr Chaos führen. Das habe zu dem geführt, was sie Fast Thought nennt. Es gibt aber natürlich auch gutes, schnelles Denken, gerade im Feuilleton. Paul Ingendey ist so einer, der schnell denkt, vor allem wenn er kurz schreibt, eine Kolumne zum Beispiel. Als Feuilletonist ist er ein professioneller Assoziierer. Er formt einen Schneeball, lässt ihn über die Flocken seiner Assoziationen rollen, um dann eine Lawine abgehen zu lassen. Diesmal ist die initiierende Kugel die Beschwerde der Schriftstellerin Nayat El-Hachmi, die in einer Kolumne für die spanischen Zeitung El País klagt, Zitat, wir dicken Frauen können nicht in einen Kleiderladen gehen und uns das kaufen, was wir brauchen oder was uns gefällt, weil es unsere Konfektionsgrößen nicht gibt. Jenseits von Größe 42 herrsche die Kleiderwüste. Klar, man könne Online-Shopping machen, aber prompt ergehe dann die Warnung, Milliarden von Rücksendungen machen den Planeten kaputt. Im Ernst? Rollt Paul Ingendey den Gedanken durch Schneefeld seiner Assoziationen. Jetzt sollten die Frauen, die im Laden nicht das Passende finden, auch noch schuld daran sein, dass der CO2-Ausstoß steigt? Die Schriftstellerin hat recht, befindet Ingendey. Jetzt ist es sein Gedanke, seine Lawine. Die Welt lässt zu, dass ungerechte Zustände herrschen. Dasselbe könnte man denken, wenn man die Rücksichtslosigkeit sieht, mit der alte Menschen flächendeckend durch die digitale Modernität von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen werden. Wer nicht mitmacht, wer vielleicht noch einen Bankschalter sucht oder auf dem Amt ein Papierformular unterschreiben will, ist draußen. Schalter geschlossen, Alte. Kauf dir gefälligst ein Smartphone, Alter. So machen wir den Alten Beine. Dass sie sich in einer Zeitungskolumne zur Wehr setzen, ist nicht sehr wahrscheinlich, schreibt Paul Ingendey, der das für sie übernimmt. Zumindest scheinbar, doch der Gedanke ist da zu Ende. Aber die Lawine rollt noch. Das war's auch schon zum Wochenbeginn, lesen wir. Verzeihen Sie die Störung, wir wollten sie nicht behelligen. Wir wollen die Welt auch nicht besser machen, als sie ist, obwohl das dringend notwendig wäre. Wer weiß, ob es da oben nicht so eine Art negativen Schöpfungsplan gibt, der uns ständig sinnlose Aufgaben vorsetzt. Klamottenläden ohne Übergrößen, Banken ohne Schalterpersonal, um zu schauen, wie wir daran scheitern. Mit diesem rasant entwickelten Gedanken lässt uns der Feuilletonist zum Wochenbeginn allein. Müssen wir selbst weiterdenken. Jede in ihrem, jeder in seinem Tempo. Viel Spaß.
Die Kulturpresseschau war das von Hans von Trotha. Am Ende dieser Fazitausgabe. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.